Also, meine Damen und Herren, wir waren also letzte Woche bis zu dieser Fragestellung gekommen, dass man eigentlich nur erkennt, was Gott nicht ist, mit diesem doppelten Was, also einmal das Nicht-Göttliche und andererseits an Gott das, was er nicht ist. Aber je mehr ich natürlich sammle von dem, was er nicht ist, desto mehr gewinne ich zugleich auch an positiven Eindruck über ihn. So hat man ja zum Beispiel durch die Entdeckungen der künstlichen Intelligenz natürlich auch das menschliche Erkennen besser erkannt. Also nicht bloß in dem Sinn, dass man sieht, wie das in seiner technischen Seite funktioniert, sondern auch darin, wie es sich gerade nochmal unterscheidet von unserem Denken. So wie es zum Beispiel für die Maler ja eine Chance war, die Fotografie, dass die kam erstmal natürlich eine Krise, aber um dann nochmal zu entdecken, dass Bilder nicht eigentlich Abbilder sind. So noch einmal was anderes. Und so genauso beim Denken, dass Denken nicht eigentlich in Problemlösen besteht, was man in manchen Lexika lesen kann, sondern natürlich darüber hinaus reicht und eine ganz andere Fragestellung nochmal enthält. Also das gehört dort mit hinein, sodass man sagen kann, durch dieses Quid non, durch den Ausschluss des Was nicht, gibt es ein verfestigendes Wissen dessen, was Gott ist. Und dann sagt der Thomas, im Maß, wie ich also hier klarer sehe, was er ist, kann ich dann zugleich, das hat man noch gesagt, die Liebe schon einsteigen. Also wenn ich bis dorthin Gott erkenne, und zwar unweigerlich nur auf menschliche Weise, weil das Erkennen ja immer nach dem Maß des Subjekts geschieht, kann ich ab dort lieben und das geschieht im Selbstüberstieg. Also beim Erkennen holt das Subjekt das Objekt in sich hinein, hatten wir gesagt. Deswegen ist Dreck erkennen sauber, während Dreck wollen dreckig macht. Weil eben beim Wollen man sich dem Objekt angleicht, das Subjekt aus sich herausgeht, während beim Erkennen man das Objekt auf sein Niveau holt. Und das heißt im Fall Gottes, man holt ihn herunter, während man beim Lieben seiner sich übersteigen kann. So dass deswegen die Dinge unter uns, so sagt die Tradition, besser erkannt werden und die Dinge, die Wirklichkeiten über uns besser gewollt und geliebt werden, dass das so geht. Man muss dieser These ja gar nicht widersprechen, dafür ist ja zu viel dran, und sich doch fragen, ob ich erkennen und erfahren so denken muss, so als gegenständliches Erfahren. Dabei stehen wir ja noch. Es gibt das schöne Wort von Augustinus, Gott wird besser durch Nichtwissen gewusst. Durch Nichtwissen. Also Deus qui melius nesciendo situr. Gott wird gewusst, besser durch Nichtwissen. Das ist nochmal derselbe Gedanke, indem ich also weiß, dass ich hier nicht, mein Wahlspruch ist dieses Wort von der Simone Weil, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und darum muss es verschwinden. Also ich bin nicht der Meinung, dass man durch Beseitigung des Unbegriffenen zum Begreifen kommt. Es gibt auch Dinge, die wir da begreifen. Aber das Entscheidende ist, dass ich durch das Wegräumen von Unbegriffenem umso deutlicher vor das Unbegreifliche komme. Vor den Unbegreiflichen. Und deswegen finde ich das ein schönes Wort vom Augustinus zu sagen, Gott wird mehr durch das Nichtwissen erkannt. Das gilt schon zwischen Menschen. Je mehr man einen Menschen kennenlernt, desto mehr geht einem seine Unbegreiflichkeit auf. Deswegen mache ich so einen scharfen Unterschied zwischen Erkennen und Begreifen. Ich kann jemanden als unbegreiflich erkennen. Aber auch nochmal diese Docta Ignorantia, die könnte man ja nochmal auffassen als Gipfel einer Anhäufung von Wissen. Dann ist es immer noch so eine Sache des sich Bereicherns oder sich Aneignens. Ich hole mir dann zwar nicht das Objekt in mich hinein, aber ich hole und sammle in mir, was es alles nicht ist. Das ist auch nochmal eine Bereicherung. Bei de Lubac heißt das dann so, der Geist, der sich anstrengt, Gott zu begreifen, ist nicht mit dem Geizhals zu vergleichen, der einen Haufen Gold sammelt. Also nämlich eine beträchtlichere Summe von Wahrheiten. Das ist Schritt 1. Zweitens, er gleicht auch nicht dem Künstler, der fortwährend einen Entwurf neu vornimmt und ihn jedes Mal etwas weniger unvollkommen gestaltet. Er gleicht vielmehr, jetzt kommt das Bild von Père de Lubac, er gleicht vielmehr dem Schwimmer, der sich, um sich über Wasser zu halten, im Meer voranbewegt und mit jedem Zug einer neuen Welle zu begegnen hat. Also man häuft nicht Wahrheiten an, sondern schwimmt im Meer und kaum hat man die eine Welle hinter sich gelassen, muss man sich gegenüber der nächsten behaupten. Unaufhörlich stößt er die sich immer neu bildenden Vorstellungen zur Seite, wobei er wohl weiß, dass sie ihn tragen, dass aber bei ihnen zu verweilen sein Untergang wäre. Ich finde das ein schönes Bild vom Père de Lubac. Also ich bin in den Wellen drin, verweilen wäre mein Untergang. Ich muss sie aber, sie tragen mich nur, wenn ich sie auch immer wieder durchbreche. So ist das mit unseren Gottesvorstellungen. Wir können nicht ohne Gottesvorstellungen, ohne Gottesbilder uns zu ihm verhalten, nicht von ihm reden und nicht zu ihm reden. Aber wir sind dauernd gehalten, unsere Vorstellungen von ihm selbst zu unterscheiden. Und das miteinander zusammenzudenken, das finde ich, dafür ist es ein schönes Bild. Ich meine jetzt, dass man dieses Bild aber nochmal, das erlaube ich mir, nochmal ein Stück über Lubac auch hinaus führen kann. Ich finde also, dass zunächst mal Pater Lubac hier glücklich vermeidet jeden Gedanken an Fortschritt, der ja bei aller Zukunftsskepsis immer noch auch nach dem Ende der Neuzeit noch fortbesteht. Die Leute denken immer noch im Stillen, wir können uns ja selber fragen, wie weit nicht doch dieses Projekt Fortschritt uns noch bestimmt, immer noch. Während die Alten gesagt haben, Fortschritt hat immer nur einen begrenzten Sinn. Also Fortschritt gibt es beim Hausbauen und der Fortschritt hört auf, wenn das Haus fertig gebaut ist. Aber vom Fortschritt allgemein zu reden, da fragt man sich, wer schreitet denn wohin fort? Was soll das eigentlich heißen? Das war aber so der Traum der Neuzeit, der Moderne. Und jetzt kann man sich ja fragen, ist die Postmoderne einfach die Verabschiedung der Moderne oder nicht bloß deren Vollendung? Das ist ja eine schwierige Problematik nochmal. Also, was den Schwimmer trägt, sind, sagt er, die eigenen Vorstellungen. Aber ist das wirklich so? Dann wäre das mehr die Theologie. Ich meine, dass ja Paulus auf dem Areopag gepredigt hat, in Athen, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und dann meine ich, dass nichts dem Schwimmer verbietet, Gedanken und Vorstellungen über das Meer zu haben, in dem er sich bewegt. Die Frage ist nur, ob die Vorstellungen und die Gedanken uns dem Meer näher bringen. Sie können uns helfen, zu bedenken, dass das so ein Lebensmilieu ist, in dem wir jetzt uns dort bewegen. Das ist schon wahr. Aber soll man wirklich sagen, dass man hier, ja, gewinnt? Was gewinnt man hier eigentlich? Heidegger sagt dann, man darf nicht nach den Gründen fragen, man darf nicht nach dem Warum fragen, weil das nur Bemächtigungswille ist. Ich würde sagen, ich frage doch nicht bloß aus Bemächtigungsgründen. Elisabeth fragt, wer bin ich, dass also die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und die will sich da ja nicht bemächtigen. Oder der Psalmist fragt, was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst oder so? Der sucht ja auch nicht da irgendwie Herrschaftswissen über sich, sondern der will das eigentlich nur wissen, um besser Dank zu wissen. Weil Danken und Denken ja zusammengehören. Und Gedankenlosigkeit immer Undankbarkeit ist und Undankbarkeit Gedankenlosigkeit ist. Also wenn ich da frage, warum, frage ich nicht, weil ich da mit was umgehen will, sondern ich will es genauer wissen, um genauer dankbar sein zu können. Und deswegen meine ich, ist es eben nicht so nebensächlich, was man sich da vorstellt. Jedenfalls kann man natürlich das Meer nicht in die Grube schöpfen, was soll das auch? Und noch unwahrscheinlicher ist es, dass man es austrinken will, um dann zu merken, dass es unaustrinkbar ist. Deswegen stört mich dieser Buchtitel von Pieper so, das unaustrinkbare Licht. Wo ich immer sage, wer kommt auf die Idee und sagt, eine Dusche ist unaustrinkbar? Niemand, weil niemand von uns austrinken will. Warum soll man also sowas sagen? Das ist also schon die Vorstellung falsch, von woher ich so einen Begriff bilde. Müssen wir also sagen, wir haben keine Kenntnis vom Meer? Meine ich nicht. Und dann schreibt Père de Lubac nichts Schlimmeres als eine verfrühte negative Theologie. Ich frage zurück, wann ist eigentlich nicht zu früh? Das wäre eigentlich meine Frage. Wann kann ich mir denn leisten, eine negative Theologie? Natürlich kann man nochmal verneinen und verleugnen unterscheiden, und bei der Sprache muss man gucken, dass die Sprache nicht bloß Beschreibung ist, sondern vor allem Benennung. Das ärgert mich vor allen Dingen, weil ich die Sprache so liebe, die Verlästerung der Sprache seitens der Dichter und der Liebenden, dass sie sagen, die taugt nichts, weil sie nicht richtig beschreiben kann. Zum Beschreiben ist sie nicht da. Die Sprache kann nicht beschreiben. Und das geht nicht erst beim lieben Gott los oder beim Geliebten, sondern das geht schon los bei simplen Farben. Was sind denn unsere Farbausdrücke? Olivgrün, Lindgrün, Moosgrün. Sind das Beschreibungen? Nein, das sind Erinnerungen an Erfahrungen. Und wer sie nicht gemacht hat, kann sich es nicht vorstellen. Also schon bei so simplen Dingen wie Farben versagt die Sprache. Das muss man malen, nicht reden. Genau wie man ein Gesicht besser zeichnet als beschreibt. Dafür ist sie nicht da. Und wenn man ihr sowas unterstellt, das ist so ähnlich, wie man von einem Halblahmen verlangt, dass er tanzen soll. Das ist unanständig. Dann ist die Sprache nicht da, um zu beschreiben, sondern die Sprache ist da, um zu erinnern, um heraufzurufen, um zu beschwören, um Versprechen zu geben oder dergleichen. Benennungen zu machen, Namen, aber nicht Beschreibungen. Bitte, Herr Frey.
Okay. Wäre das denn negative Theologie, wenn ich jetzt als Person oder Personen innehalten, dann ist ja zum Beispiel von der Bewegung.
Das ist noch in Ordnung.
Ganz anderer Ernst.
So ist es. Also die negativ.
Aber trotzdem negativ natürlich gegenüber dem Bewegungsgeschehen, was halt diesen Alltag
ja
sonst
ausmacht. Ja. Nee, das ist nicht gemeint, sondern diese Redner, das ist ja unser Ausgangspunkt. Wir reden ja immer noch über den Moses ben Maimon. Der sagt, ich kann eigentlich nur negative Ausdrücke formulieren, weil sich die präzise angeben lassen. Also, Gott ist kein Körper. Das ist ein wahrer Satz. Da ist nichts dran zu rütteln. Und so müsste man lauter so negative Sätze formulieren, wenn ich sie positiv formuliere, zum Beispiel Gott ist lebendig, dann geht schon die Diskussion los. Was heißt jetzt lebendig? Ist er wie eine Pflanze? Braucht er also Stoffwechsel? Oder was heißt das eigentlich? Ist er wie ein Tier? Hat er Sinne? Oder so ähnlich. Also sagt er, bei allen positiven Bestimmungen komme ich in Teufelsküche. Und deswegen darf ich eigentlich nur negative Bestimmungen machen. Und durch die Häufung von solchen negativen Bestimmungen grenzt sich ja auch etwas aus und ich gewinne immer mehr, aber ich kann nie positiv formulieren, sondern nur eindeutig versagen. Ich meine ja, dass das stimmt mit dem Versagen. Nur jetzt zu sagen, das alleine wäre Theologie, das begreife ich überhaupt nicht. Denn da soll mir mal einer klar machen, wie man eigentlich über die Trinität per negative Theologie redet. Um nur ein Beispiel zu nehmen. Der Heidegger sagt, wir müssen die Logik, von Logos das Wort, ergänzen durch eine Sigetik, von Sigä das Schweigen. Ja, wie sieht eine Sigetik aus? Wie soll ich Jesus Christus als Gottes Sohn bekennen oder verkünden, wenn ich schweige? Ich schweige daher und alle Leute merken, ich will sagen, Jesus ist der Herr. Das geht doch überhaupt nicht. Und deswegen kann ich unmöglich in diesem Sinn da jetzt die negative Theologie nehmen, dass ich aufpassen muss, dass ich immer weiter korrekter bestimmen muss. Das haben wir ein bisschen beredet, was Analogie heißt. Also nochmal, den Hintergrund verstehe ich schon, dass die Leute sagen, wir müssen also diese Verneinungen machen, das verneinende Moment gehört mit hinein. Aber jetzt zu sagen, nur verneinende Theologie, weil das Positive nicht funktioniert, da bin ich dagegen. Und deswegen ja das Motto über diesem ganzen Text, dass ich sage, man kann Gott wortlos dienen, aber ihn nicht sprachlos verherrlichen. Da muss ich also reden dürfen. Und was ist das für ein komischer Lobpreis, wenn ich sage, Gott, du bist kein Tier, Gott, du bist also dies oder jenes nicht. Das ist doch irgendwie merkwürdige Formulierungen. Ne? Sondern ich muss das auch irgendwie auch positiv ausdrücken können. Nur, das meine ich. Also, dass da auch das Schweigen irgendwo hingehört und dass hier der getretene Hund bellt, denn wer wird schon Professor, außer Leute, die sich gern reden hören, das ist mir alles wahr und bewusst, aber das kann es nicht alleine sein. Sondern wir gehören ja einer Religion an, wo von Ewigkeit das Wort bei Gott ist und das Wort selber göttlich ist. Das ist ein anderer Begriff, als wenn ich Buddha nehme und nehme das Allerhöchste, ist lächelndes Schweigen. Oder schweigendes Lächeln. Denn es gibt ein Schweigen, das gehört ins Gespräch und das ist das Schweigen des Hörens. Aber um das zu haben, muss ich ja eine Sprache kennen. nach diesem schönen Aphorismus da vom Letz. Lerne die Sprache des Ausländers, sonst verstehst du sein Schweigen nicht. Dass das auf jeden Fall also hingehört und klar sein muss. Also drum, finde ich, kann das nicht reichen. Ich brauche also den Anruf, ich brauche das Erzählen, also Confessio, um dieses augustinische Wort aufzunehmen, in jeder Bedeutung des Wortes. Sich bekennen zu, mich bekennen vor jemand, bekennen mein Versagen, meine Grenzen, meine Einschränkungen, meine Schuld und zugleich sein Erbarmen und alles das, das muss gesagt werden können. Und da kann man nicht sagen, da ist das Schweigen besser als das Reden davon. Sondern um das Schweigen vom Verstummen zu unterscheiden, muss ich schon reden, weil ich den Leuten erklären muss, wovon ich schweige. Und mir selber übrigens auch. Drum komme ich da gar nicht drumherum, meine ich. Also, das biblische Bilderverbot, davon haben wir schon gesprochen, dass ich das Reden vom Bilderverbot nicht benutzen kann, um unsere Sprachbilder zu verbieten. Das ist einfach ein Missverständnis dessen, was da im Hebräischen steht. Das ist unsere deutsche Sprache, die auch dort dasselbe Wort Bild verwendet, wo wir Vergleiche verwenden und Metaphern. Da kommt kein Hebräer darauf, das Bild zu nennen. Und das ist überhaupt nicht gemeint. Nein, die Sprache ist evozierende Bildkraft. Und ich bestreite auch, was dann Lübeck schreibt, dass der schönste Name Gottes der Name der Unnennbare ist. Mit welchem Recht soll das sein schönster Name sein? Jedenfalls für Christen würde ich das nicht so formulieren wollen. Jesus spricht von seinem Vater und erlaubt uns das auch zu sagen, im Vater unser. Also es ist auf jeden Fall ein besserer Name als der Unnennbare, dass das hier hineingehört. Also ich meine, dass man da gucken muss, was da eigentlich hineingehört. Im Namen geht es eben nicht um Aussagen über, sondern um sich bekennen zu, erzählen von. Und erzählen ist ja auch nicht ein Beschreiben, sondern erzählen tut man Begebnisse, Begegnungen mit jemand. Und die Bibel ist voll Erzählungen über Begegnungen und beschreibt nicht Gott, sondern schildert Begegnungen. Das ist eine andere Sache, die dorthin gehört. Also das ist das eine, dieses Plädoyer für die Sprache. Tiefer geht es aber auch um die Erkenntnis Gottes. Also die letzte Einsicht thomistischer Theologie, so schreibt dann ein Kollege, eben im Sinn des Thomas, ist weder eine mystische Erfahrung noch atheistische Verzweiflung, sondern eben Theologie. Nun gut, also deswegen hat Heuer diesen Begriff geprägt, sagen nicht Unerkennbarkeit Gottes, sondern göttliche Unerkennbarkeit. Aber ist das denn richtig in diesem Sinn, wenn wir nochmal erinnern, dass Erkennen heißt Wahrnehmung, Was-Erkenntnis und Urteil, Wirklichkeitsurteil? Da wird in dem Sinn nicht beschrieben. Und wenn ich jetzt Liebe nicht denke als ein bloß überstiegliches Sehnen, also wo das Erkennen aufhört, kann ich dann lieben. So, wenn ich Liebe auch nochmal verstehe, als dass sie sich an dieser Erkenntnis entzündet, sondern gehorsam auf sein Geheiß hin ist, dann muss ich ja was sagen können. Und da sagt ja auch Paulus, sagt, wehe mir, wenn ich nicht von ihm rede. Ich bin da gar nicht frei, das zu lassen oder zu tun, dass das hier hingehört und mit notwendig ist. Und damit ändert sich dann auch das Schweigen, in das alles Reden mündet. Aufsteigend ergeht es uns wie beim Versuch, wenn man Blick auf die Sonne richtet, wir haben gesprochen, es wird heller, 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 und wenn es dann schwarz wird. Und so gibt es natürlich in diesem Zusammenfall der Gegensätze dann das Verstummen, einfach das beseligte Verstummen, aber das ist was anderes und so bei Geber und Gabe. Das Gegebene lässt sich sehen und ergreifen, aber schon nicht das Gegebenwerden als solches. Deswegen liebe ich ja dieses Gedicht vom Ungaretti so, wo er sagt, Traum fiore colte, l'altro donato linis primibile nulla, zwischen einer gepflückten Blume und der geschenkten das unausdrückbare Nichts. So hat es also die Bachmann übersetzt. Zwischen einer gepflückten Blume und der geschenkten das unausdrückbare Nichts. Das lässt sich tatsächlich nicht sagen. Das ist in dem Sinne nicht das unterscheidet sich auf der Was-Ebene und der Beschreibung überhaupt nicht. Und so sieht man ja auch nicht mit den Augen das sich Geben des Gebers in der Gabe oder ihn selbst. Aber im Urteil habe ich's. Ich sehe das Geschenk. Und im Urteil weiß ich, dass im Gegebenen zugleich nochmal der Geber selber sich gibt. Das wird nicht gesehen, das wird also weder ausgedrückt noch gesehen, das wird erfahren. Und drum, meine ich, kann man nicht dabei bleiben, dass es hier bloß Homonyme sind. Oder wie im Lateinischen sagen, Äquivokationen. Im Deutschen haben wir Teekessel. Ne? Das kann es nicht sein. Es geht auch nicht bloß um Ähnlichkeiten, denn dem Unsichtbaren ähnelt ja nichts. Sondern es ist eben von Analogie zu reden. Analogie heißt wörtlich analogon, gemäß dem Sinn. Sinngemäß heißt Analogie. Oder wie ich sage, entsprechend. Entsprechend gehört zum Genus Antwort. Nicht? Wort und Antwort. Entsprechen, Antwort. Antlitz auch. Antlitz, so der Gegenblitz, das Gegenaufleuchten. Wie soll man denn sonst das Gotteszeugnis von den Auslassungen der Gottesleugner unterscheiden? Kein Wunder, dass denen daran liegt, immer zu sagen, dass man an das Bilderverbot sich hält. Das ist das, was die Leute sagen. Auch ein Spitzalmon sagt ja, ich achte das Bilderverbot und rede nicht von Gott. Und sagt, der einzige Gott, wo ich gut mit umgehen kann, ist der Gott Meister Eckharts, die Gottheit über Gott. Ja, leicht, Kunststück. Das ist der Gott von Dr. Faustus. Das Gretchen fragt, wie hast du es mit Gott? Sagt, ja, Name, Gefühl, Ding oder so. Name, Gefühl, das mischt sich natürlich nicht ein, wenn man eine junge Frau ins Unglück bringt. Also dieser Gedanke, der deswegen gehört tatsächlich zur Gottesidee, die Idee der Wahrheit. Die gehört mit dazu. Wenn Gott existierte, behaupten dann so diese Gegner, gäbe es weder Wahrheit noch Zweifel, denn es gäbe nichts außer Gott. Was ist das für eine merkwürdige Formulierung? Das ist also so gehobener Atheismus, der drückt sich so aus. Die Wahrheit ist unteilbar, kann sich also selbst nicht erkennen. Wer sie erkennen will, muss Lüge sein. Das steht in den Aphorismen von Kafka. Lesen wir mal vor. Die Wahrheit ist unteilbar, kann sich selbst also nicht erkennen. Das ist gut Plotin. Das eine, weil es schlechterdings eins ist und keine Zweiteilung hat, kann sich selber nicht erkennen, weil es keinen Unterschied zwischen Ich-Subjekt und Ich-Objekt gibt. Schlechterdings eins. Schon der Nous, das Erkennen, liegt schon eine Schicht drunter. Wer sie erkennen will, muss Lüge sein. Schade, das muss nicht stimmen. Das ist eine der typisch klaren und so unergründlichen Kafka-Sätze, aber wie ich meine, nicht wahr. Sollte es eine Wahrheit Gottes geben, wäre sie unsagbar, unerkennbar, unnahbar und sprachlich unfassbar. Gott Eigenschaften zu verleihen, heißt, ihn zu einem menschlichen Begriff, einer Idee machen. Und wie hätte Gott in Anführungszeichen wirklich sein können? Das ist wieder der Goldschmidt, der sich da auf Kafka bezieht, nicht? Also ein denkender und reflektierterer Atheist, der sagt, wenn ich Gott Eigenschaften verleihe, wenn ich ihn benenne, habe ich ihn zu einem menschlichen Begriff gemacht. So ist es. Es ist derselbe Gedanke. Es ist derselbe Gedanke, ja. Und ich finde das traurig, wenn jemand das so sieht. Denn der von Gott Angerufene will ihm entsprechen. Der will ihm antworten. Und da muss man gucken, worum geht's jetzt in dieser Antwort? Wie sieht das jetzt aus? Was ist da mit Religion? Und dann nehmen wir noch eine Gegenstimme, nämlich den Jeschajahu Leibowitz, den Hauptherausgeber der Enzyklopädie Judaica. ganz wichtiger Mann in Israel, Naturwissenschaftler und zugleich eben Geisteswissenschaftler, der schreibt also auf die Frage, ist gefragt worden im Interview, ob der Mensch denn Religion brauche. Und da hat der Netanyahu gesagt, Religion is not a human necessity. Of course, paganism and maybe Christianity is a human necessity. But believe in God, not an idol, but God, goes counter to all human feelings and human interests. Also, es hat gesagt, also Religion ist was, wo man an den Menschen denkt. Wir haben auf Gott zu antworten. Und dann wird er gefragt, ja, wie ist es dann mit der Liebe zu Gott? Da sagt er, der Sinn der Liebe zu Gott ist die Erfüllung des Gesetzes. Nur das gehört hin und dann fährt er fort und sagt einfach, in der Bibel gibt es nur eine Person, die als Liebhaber Gottes bezeichnet wird, das ist Abraham und der nahm seinen Sohn und opferte ihn gegen alle menschlichen Gefühle, sagt der Leibowitz so. Und dann sagt er, Judaism is a theocentric religion, therefore Christianity is the opposition of Judaism. Christianity is an anthropocentric religion. Christianity's God is for the sake of man. Judaism's man is for the sake of God. Da haben sie es in aller Schärfe die Herausforderung. In einer solchen bestimmten Richtung, bei Levinas findet man so ähnliche Aussagen, an die Adresse der Christen. So wirken die, vor allen Dingen so modernes Christentum, wo es immer so um den Menschen kreist alles. So wie auch der letzte Kirchentag hier. Natürlich unsere Hoffnung. Meinen Sie, die machen meinen Kirchentag zur Ehre Gottes? Da muss ich noch eine Weile warten. Ne? Also es kreist immer nur darum. Und dann bringt es der Leibowitz auf diesen Nenner und sagt einfach, also Christianity's God is for the sake of man, Judaism's man is for the sake of God. Ne? Um das in aller Schärfe zu benennen. Ich meine, dass das eine mehr als bedenkenswerte Anfrage an modische Konzepte eines sogenannten therapeutischen Christentums ist, wie zum Beispiel in München der Kollege Eugen Bieser vertritt. Ne, wo sie ganz deutlich so Religion for the sake of man haben, wo das hier da ist. Da kreist also der Kranke um sich, das ist das Wesen der Krankheit, und der Therapeut kreist um den Kranken, das ist das Wesen der Therapeuten, und die Kirche kreist nochmal um den Therapeuten. Und dann Gott soll als äußerster Planet auch noch um das Ganze kreisen. Und das nennt man dann erst unser Heil. Ja, ist das so? Maimonides hätte niemals gegen also diese Leute vertreten, dass die Tora mehr zu lieben ist als Gott, wie es also jetzt dann Levinas sagt. Aber zu Gott verhält man sich im Verhalten zu seinem Gebot. Das ist für die Leute tatsächlich klar. Im philosophischen Hauptwerk Führer der Unschlüssigen von Maimonides geht es um Aufklärung über die Zweifel hinsichtlich der eben nicht Religion. Für das arabische Wort Scharia haben die hebräischen Übersetzungen Torah wiedergegeben immer. Das ist das Gesetz. Die Deutschen geben es mit Religion wieder und eben das ist falsch. Scharia heißt Gesetz. Nicht, dass das hier in aller Schärfe klar ist. Und das wird nicht befolgt aus Gottesfurcht, sondern umgekehrt, das Gesetz erzieht zur Gottesfurcht und Gottesliebe. Der Mensch denke ja jedoch nicht, ich werde erfüllen alle Gebote der Schrift, damit ich aller jener Segensverheißungen der Heiligen Schrift teilhaftig werde. Ebenso wenig denke er, ich werde mich von den Sünden fernhalten, damit ich dadurch von den Flüchen errettet werde, mit denen die Heilige Schrift droht. Also weder Furcht noch Hoffnung. Weder Furcht noch Hoffnung, sagen also die jüdischen Lehrer. Und dieses weder Furcht noch Hoffnung, das lässt an den Grabspruch von Kazantzakis denken, auf Kreta, der von seiner Kirche ausgeschlossen wurde, nach eben seinem Buch da über die Versuchung Jesu. und dort eben deswegen nicht auf Kirche, in kirchlicher Erde begraben ist, sondern auf dem, an der, auf den Stadt, auf der Stadtmauer, im südlichsten Teil von der Hauptstadt, von Heraklion. Und da steht auf seinem Grab sein Wahlspruch, ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Fürchte nichts, ich hoffe nichts, ich bin frei. Das meinen diese jüdischen Leute nicht. Die meinen nur, es geht nicht um Hoffnung und Furcht, sondern es geht um die Erfüllung des Gebots. Da setzt er jetzt ein, ich bin frei. Das ist natürlich was anderes. Bin ich frei oder bin ich gebunden? Ne? Und damit anders frei. Also, dass dem zu dienen ist, in dieser Form, dass man sagte, Moses Maimonides schreibt, dem Ewigen in Furcht und Hoffnung dienen die Frauen und die Kinder, die darin gewohnt werden, aus Furcht fromm zu sein, bis ihr Wissen sich so ausgebildet hat, dass sie aus Liebe fromm sein können. Und die unterstellen, dass die Christen ihr Leben lang aus Furcht und Hoffnung anständig sind. Das Bild geben wir offenbar weithin. Nur das einfach so zu benennen, dass das da auftaucht, nicht? Nun, meine ich, müsste man eben die beiden...
Entschuldigung, ja? Weil wir eher mit der Barmherzigkeit rechnen als mit der Strafe des Gesetzes.
Ja, aber in beiden Fällen. Und die würden sagen, ich soll mit überhaupt nichts rechnen, sondern ich soll einfach gehorchen.
Ja, aber da ist dann die Frage, was ist dann das Gesetz? Ja?
Das gebietet mir und ich habe es zu halten. So, Leibowitz. Ich sage, ich bin damit nicht einverstanden. Ich wollte es nur mal deutlich machen, das sollten wir uns mal gesagt sein lassen. So meine ich einfach, uns der Forderung aussetzen. Ich will schon sofort fahren und sagen, ich glaube, dass man die Gotteswege nicht so krass entgegensetzen darf, wie Leibowitz das tut. Ich sehe nicht so einen scharfen Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Deswegen habe ich auch immer so betont, so wirken wir offenbar auf die. Haben wir ja dazu gesagt, nicht? Und eine Anfrage an jeden von uns ist die Frage, welchen Schuh wir uns da anziehen. Und dass man sich mal fragt, wo stehe ich da, von woher lebe ich oder wie ist das bei uns in der Gemeinde oder in der Umgebung oder sonst wie, nicht, dass das aufsteht. Ich meine, man sollte so sagen, dass sowohl der jüdische wie der christliche Gott, also der Gott der Bibel, dass der um des Menschen willen da sein will. Also diese Entgegensetzung, dass der Mensch bloß für Gott da ist im Judentum, da widerspreche ich dem Leibowitz eigentlich. Sag ich, was unterschlägst du alles in der Bibel, wo dauernd davon steht, dass Gott für sein Volk da ist? Er trägt Israel wie einen Säugling da durch die Gegend und der zieht als Feuersäule und Lichtsäule, also davor her und als Wolkensäule unter Tag und sorgt und kümmert sich um sein Volk. Ist doch einfach nicht wahr, dass das Judentum bloß für Gott da ist und Gott nicht für sein Volk. Das stimmt einfach nicht, was der Leibowitz da sagt. Also ich wollte es nur erstmal in der ganzen Schärfe sagen, wie es dort dasteht. Und jetzt sagen, dann erlaube ich mir schon, das übernehme ich nicht einfach. Und ich kritisiere schon, behaupte also, für die Bibel gilt, dass Gott auch für das Volk da ist. Allerdings, und für die Christen sollte natürlich auch gelten, dass der Mensch für Gott da ist. Pater Rana hat das gerade in seinen letzten Lebensjahren immer wieder gesagt. Er sagt, ich will einer, man nennt mich anthropozentrischen Theologen, sagt er, ich will jemand sein, der sagt, der Mensch hat für Gott da zu sein. Also er sagt dasselbe, ohne ein Jude zu sein. Also deswegen diese scharfe Entgegensetzung würde ich daraus nehmen. Die Frage, wie ist es? Trotzdem bleibt natürlich ein Unterschied bestehen. Und der Unterschied liegt mit einem Wort ganz einfach darin, dass die Christen wissen, dass Gott Mensch geworden ist. Wollen wir ja nicht einebnen, den Unterschied. Wenn Gott Mensch geworden ist, kann ich nicht sagen, der Mensch ist bloß für Gott da, sondern ist Gott für den Menschen da. Nicht? Da kann der Leibowitz reden, was er will. Also das muss man schon festhalten. Nur ist die Frage, rechtfertigt das unsere Art von Glauben und Hoffen und Verhalten? Das ist ja eben auch nochmal eine zweite Frage. Nur das meine ich. Bitte?
Ja, ich meine, die Christen kommen ja von der Idee oder von der Glaubenskonkretion der Kindschaft her.
So ist es.
Die ja eigentlich das Christentum wesensmäßig durchwaltet. Und da kommt natürlich die Anthropozentrik mit rein.
So ist es.
Aber wie gesagt, muss ich natürlich immer klar machen, dass die Kindschaft ja allein am Kreuz Christi Realität.
So ist es,
ja. Also, wir müssen das Kreuz ständig in unsere anthropozentrische Mitte hinein.
Ja, ja. So ist es. Sehe ich genauso, nicht? Und ich meine auch, und das macht ja auch Levinas ganz deutlich. Er hat ein berühmter Aufsatz von ihm, heißt eine Religion für Erwachsene. Das ist ganz deutlich, also in Absetzung zum Christentum formuliert. Wir Juden sind eine Religion für Erwachsene, die Christen haben es eben mit der Kindlichkeit. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich da zu ihm zu reden hatte, zu seinen Themen, sage ich, genau dazu stehen wir, das sind wir tatsächlich. Jesus sagt das deutlich, man muss ein Kind werden. Allerdings, wenn ich jetzt die Transaktionsanalyse hineinnehme, muss ich sagen, außer unserem Kinder-Ich haben wir natürlich auch ein Erwachsenen-Ich und sollten das eben auch kräftigen, das Kinder-Ich, das geliebt werden will und das Erwachsenen-Ich, das lieben will. Und wir haben beide in uns drin und das muss verwirklicht und geliebt werden. Also das gehört schon hinein, dass das auch nochmal gegeben ist, aber eben beides. Und es gibt sicher so eine Gefahr, dass da einseitig bloß auf die kindliche Seite gesetzt wird. Die Unterschiede gibt's. Der junge Gershom Scholem, damals nannte er sich noch Gerhard, nicht? Der hat in seinem Tagebuch geschrieben, im Judentum glaubt man nicht, sondern ist gerecht. Das ist genau die Formel. Und dasselbe erzählt die Hannah Arendt aus ihrer Jugend eben in Ostpreußen, wo sie dann in der Pubertät zum Rabbi gesagt hat, ich glaube das alles nicht. Und der Rabbi hat gesagt, was rätst du dir von Glauben? Halt dich an die Gesetze. Niemand fragt dich, was du glaubst. Also das ist nochmal eine andere Sicht als beim Christentum, wo tatsächlich in der Mitte der Glauben steht, Christus ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Und das ist ein Glaubenssatz. Also das ist, da unterscheiden sich vom Typus her Christentum und Judentum. Das ist Leuten nicht immer so deutlich. Das muss man wirklich in aller Klarheit sagen. Bitte?
Ja, aber ist ja nicht ein Denkfehler, ein Jüdischer, wenn er sagt, dass man muss nicht glauben, sondern man muss nur gerecht sein. Verlangt nicht jeder Wille nach Gerechtigkeit erstmal nach Glauben?
Die haben eben gemeint, das reicht eigentlich, das andere weiß ich nicht so. Deswegen steht ja auch klar, im Letzten, das gilt genau auch im Islam, die haben auch keine großen Glaubensbekenntnisse, aber dass es Gott gibt, das hat man, davon hat man natürlich überzeugt zu sein. Und die setzen natürlich bei Glauben einen Schritt später ein. Aber tatsächlich ist es so, zum Beispiel der Moses Maimonides hat ja dann einen berühmten Text gemacht, der dann auch in das Morgengebet der Juden eingegangen ist, die 13 Ikarim, also die 13 Grundlehrsätze. Aber das ist schon entworfen als eine Antwort auf das katholische Glaubensbekenntnis, das christliche, damals gab es nur Christentum, Verzeihung, also das christliche Glaubensbekenntnis. Dass er da dann selber sowas formuliert, 13 Glaubenssätze, aber bezeichnenderweise erst er, das ist ziemlich spät. Und schon... Ja, aber es ist, wenn Sie den Text nehmen, ist kein Glaubenstext. Der geht nicht los mit Ich glaube, sondern der heißt, höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger. Ihn sollst du lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit all deinen Kräften. Das ist der Inhalt.
Ja, ist aber ein Glaubenstext.
Es wird im Glauben gesagt, aber es ist kein Glaubensbekenntnis, sondern es ist ein Imperativ, was zu tun. Das ist schon von der ganzen Physiognomie was anderes. Deswegen sah ja auch unser Katechismus immer so aus, dass wir einerseits also das Glaubensbekenntnis hatten und dann haben wir nochmal die 10 Gebote, wo dann also das Gebotene kommt. Ne? Also erstmal die Glaubenssätze und dann das Gebotene. Ist ein anderer Aufriss bei uns, der dort da ist. Und da haben die schon ein Gespür dafür. Klar wird natürlich dieser dogmatische Grundbestand der jüdischen Religion eben dort formuliert, ganz in ihrem, haben ja recht, nicht? In diesen Glaubenssätzen, ohne die man eben dann eigentlich kein Jude sein kann, aber eben das schon aus diesem Gegenüber zu den Christen, wo das eigens formuliert wird. So wie es eben im Islam auch, das ist im Nu gesagt, nicht? Eigentlich sind es eben die Vorschriften. Also Gott ist da, der Koran ist es, der Mohammed der Prophet, und dann soll man so eine Almosen bringen und da die Wallfahrt machen und so und den Ramadan halten, ja eben. Nicht? Aber eigentlich sind es Gebote, das wirklich dogmatisch ist das Christentum. Und deswegen ist es eine Selbstverkennung des Christentums, wenn dort gesagt wird, Moral und Ethos machen den Christen. Moral und Ethos machen den guten oder schlechten Christen, aber den Christen macht das Glaubensbekenntnis. Christus einer sagt, Jesus Christus ist der Herr. Wer das bloß sagt, Herr, Herr, ist ein schlechter Christ. sondern man hat ihm nachzufolgen. Das ist wahr. Aber Christ wird man dadurch. Und diese Gleichsetzung, die in unserer Gesellschaft so da ist mit Christsein und Menschlichkeit, wo dann gesagt wird, ich muss die Orthodoxie durch Orthopraxis ersetzen oder so Geschichten, das ist schon ein Missverständnis. Und so nach allgemeinem Gerede, wenn man die Leute fragt, was ist christlich, dann sagen die, die Mitte des Christentums ist die Bergpredigt und christlich sein heißt anständig sein. Und das finde ich nun äußerst unanständig, wenn man das sagt. Denn warum sind denn etwa bloß die Christen anständig? Also diese Gleichsetzung von Christentum und anständig halte ich für äußerst unanständig. Weil ich nicht sehe, dass in anderen Religionen oder Hochethiken das anders wäre. Da wird die Feindesliebe in jeder Hochethik verlangt. Und deswegen verstehe ich auch, dass also jüdische Freunde mir immer wieder also sagen und empört sind, wenn mal irgendwann mal wieder im Spätprogramm im Radio oder so jemand also dann das Liebesgebot zitiert aus dem Alten Testament, kommen am nächsten Tag die Briefe von Christen. Was nehmen die sich heraus? Das ist doch das christliche Gebot. Was haben denn die Juden? Da muss man denen erst erklären, nein, Jesus nimmt das aus dem Alten Testament. Stellt die genial zusammen, die beiden Texte. Das eine aus dem Schema Israel, also aus dem Deuteronomium und das andere aus dem Levitikus 19 und stellt die beiden zusammen, aber das sind alttestamentliche Texte. Aber wir haben uns so angewöhnt, sagen, das ist die Religion der Gerechtigkeit und wir sind die Religion der Liebe. Und dann empören die sich und ich meine mit Recht. Nicht? Das ist es nicht. Sondern Christ ist der, der sagt, Jesus ist der Christus und Christus ist der Herr. Wobei Paulus sofort dazu sagt, und das geht nur im Heiligen Geist. Also da wundere ich mich über niemanden, der das so nicht sehen kann. Worauf man dann nochmal abheben muss, was zum Beispiel Louis immer wieder behauptet hat, man kann nicht einfach sagen, Jesus ist ein toller Lehrer, sondern man muss zur Kenntnis nehmen, dass dieser tolle Lehrer zugleich Sünden vergibt, zum Beispiel. Die Leute einfach beruft, weg von der Arbeit und sagt, hinter mir her. Oder bei der Gerichtsrede sagt, ihr kommt in den Himmel, weil ihr mich besucht habt. Das ist ja keine Caritas-Rede. Er sagt, ihr kommt in den Himmel, weil er die Gefangenen besucht hat. Sondern er nimmt sich heraus zu sagen, weil ihr mich besucht habt. Was fällt denn diesem Mann aus Nazareth da ein? Das muss man sich mal klar machen, was da eigentlich passiert. Sodass deswegen der Louis mit Recht sagt, der Ausweg ist uns verrammelt zu sagen, das ist ein toller Lehrer. Sagt er, entweder ist er verrückt oder abgründig böse oder wirklich Gott. Aber der Ausweg Lehrer ist uns verbaut. Tugendlehrer heißt das bei Kant und beim jungen Hegel. Jesus Christus, der Tugendlehrer, so diese aufklärerische Vorstellung. Und das schlagen all die Texte, wo er da so mit göttlichem Anspruch auftritt. Und die moderne Exegese, auch zum großen Teil, sagen ja auch einfach, ja, das ist spätere Gemeindebildung, in Wirklichkeit hat er da nie was behauptet oder so ähnlich. Also die eigentliche Mitte der christlichen Botschaft ist nicht die Bergpredigt, sondern diese befremdliche Kunde von Leben, Sterben und Auferstehung dieses Mannes. Und da sollte man sich schon klar machen, dass das die Leute befremdet, wenn die das merken. Die Christen haben sich so daran gewöhnt, dass sie es gar nicht mehr merken. Aber das müsste man sich eigentlich schon klar machen, was da eigentlich passiert. Also nochmal, das Christentum ist keine Ethik, sondern die frohe Botschaft von Gottes Selbstzusage in diesem Nazarener Jesus. Und darum haben hier die Das-Sätze und die Frage ihrer Wahrheit so ein unerlässliches Gewicht, sodass eben der Luther sagen kann, tolle assertiones et Christianismum tollisti. Wenn du die Sätze, die Behauptungen aufhebst, hast du das Christentum aufgehoben. Fragen Sie mal rum unter katholischen und evangelischen Christen, wer diesen Satz für selbstverständlich hinnimmt oder ihn akzeptiert und davon nicht befremdet ist. Tolle assertionis et tollisti Christianismo. Das war völlig selbstverständlich. Also das Christentum ist eine dogmatische Religion. Also einzige von den dreien.
Das evangelikale Christentum und auch das charismatische hat aber in diesem Punkt auf alle Fälle zentral erkannt.
Ja. Da ist es genau wieder gesehen und taucht wieder auf. Dass man sagen muss, ich versuche das auch mal zu sagen, wo ich zu solchen Themen zu reden habe, so über das christliche Menschenbild oder so, zum Beispiel, wenn ich da zu reden habe, so bei den Freimaurern oder so. Seitdem, es geht hier nicht um irgendeine Menschlichkeit, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, wie bei eurem Freimaurer Goethe, sondern es geht wirklich darum, dass hier gesagt wird, Jesus Christus ist der Herr. Das ist der entscheidende Punkt in der ganzen Befremdlichkeit, die das auch nochmal mit bedeutet, dass das hingehört. Dann wird natürlich verlangt, dass man daraus auch lebt. Ja, völlig klar. Kommt in Paulus' Briefen auch immer. Am Schluss kommen aber die Ermahnungen, die sogenannten Haustafeln. Aber vorher geht's mit langem Text erstmal dogmatisch. Und unsere normale Predigten, die wir da sonntags zu hören kriegen, sind auch nur Moralpredigten. Diese dogmatische Seite kommt eigentlich kaum vor. Und ich will ja gar nicht von den Erschütterungen, die ich wieder dieses Jahr da zum Dreifaltigkeitssonntag erlebt habe. Das habe ich mir schon vorher schon fast gewappnet, aber es war wieder mal noch schlimmer als gedacht. Also das ist einfach schlimm, was man dann dazu zu hören kriegt. Nicht, weil da einfach nichts Vernünftiges kommt. Was die Mitte unseres Glaubens ist. Denn warum reden wir von der Trinität? Weil wir bekennen, dass Jesus Christus Gott von Gott und Licht vom Licht und wahrer Gott vom wahren Gott ist. Und das ist der Grund. Und da kann man nicht sagen, das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, das wird schon irgendwas bedeuten. Das ist aber gemeint. Und das müsste man ja irgendwie den Leuten klar machen können. Aber jetzt ist schon wieder 3 Uhr, Pause. Wenn Sie so nett sind, machen Sie ein Fenster auf und dann geht es nach Pause weiter.